Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Dies ist nun der zweite Teil unserer Serie bezüglich der Frage, ob sich Gott durch den Menschen vermehrt. Und wir hatten im ersten Teil bereits viele biblische Beweise dafür gefunden und auch für die Tatsache, dass die Idee der Evolution, also dass sich der Mensch aus dem Tierreich entwickelt haben soll, aus einer Urschleimsuppe von Amöben und dergleichen, natürlich eine gotteslästerliche Vorstellung ist, eine atheistische Vorstellung. Und auch die Tatsache nebenbei gesagt, dass man jetzt die Evolution auf eine theistische Weise erklären will, mit anderen Worten, dass man sagt, okay, Gott hat da mitgewirkt und eine Evolution hervorgebracht, auch das ist eine gotteslästerliche Idee. Und sie steht im krassesten Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt, weil nämlich die Bibel etwas ganz anderes uns sagt, die Tatsache nämlich, dass sich Gott durch den Menschen vermehren will, die Tatsache, dass sich Gott auf die Weise offenbart, dass er zu Anfang der Bibel bereits gesagt hat, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und wir sahen bereits, dass Gott zurzeit aus zwei Persönlichkeiten besteht, aus dem Vater und dem Sohn. Im Anfang war das Wort, der Sprecher, der Logos, Jesus Christus. Denn es war das Wort, das Fleisch wurde. Und dieses Wort war bei Gott, Gott dem Vater. Und das Wort war Gott. Und die Idee nebenbei gesagt, dass ich irgendwo Gott auf die Weise selbst reproduziert habe, dass er etwas von seinen Worten nahm und aus diesen Worten dann Jesus Christus geschaffen haben soll. Auch dies ist eine blasphemische Idee, aber das nur nebenbei. Wir sahen also, wer und was Gott ist, und wir sahen, dass Gott sich durch den Menschen vermehren will. Zunächst einmal sahen wir, dass Jesus Christus das Ebenbild Gottes, des Vaters ist. Wir sahen auch, dass Jesus mit dem Vater gleich ist. Er war gleich, er hat immer schon existiert, als ein Gottwesen. Aber er hat dies nicht als einen Raub angesehen, wie wir gelesen haben, sondern er hat sich seiner Gottheit entäußert und wurde ein Mensch, wurde Fleisch und Blut, lebte unter uns und starb als ein Mensch, hat als ein Mensch die Sünde im Fleisch überwunden. Gott kann nicht sterben. Jesus Christus wurde ein Mensch, wurde dann aber wieder auferweckt zur Herrlichkeit, mit der Herrlichkeit, die er hatte, wie er sagt, bevor die Welt war. Jesus ist das Ebenbild Gottes des Vaters. Und ich möchte hier kurz eine Stelle noch lesen, die ich das letzte Mal noch nicht gelesen habe, und zwar in 2. Korinther Kapitel 4, in 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Eine sehr wichtige Stelle, denn sie zeigt uns auch etwas über den gegenwärtigen Stand der Welt. Einer Welt, die in keinster Weise von Gott regiert ist, sondern die von Satan, dem Teufel, regiert wird. Und da heißt es in Vers 3, ist nun aber unser Evangelium verhüllt. So ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei denen der Gott dieser Welt, Satan, der Teufel, der Gott dieser Welt, das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Haben Sie das mitbekommen? Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes des Vaters, aber das Evangelium hat mit der Herrlichkeit Christi zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir diese Herrlichkeit ererben sollen, die gleiche Herrlichkeit, die Jesus Christus hat, die Gott der Vater hat. Und das hatten wir auch bereits schon in der letzten Predigt gesehen. Gott schuf den Menschen nach der Art Gottes. Das haben wir auch bereits schon gesehen. Wie er Tiere nach der Art der Tiere schuf. Mit anderen Worten, Tiere sollen sich nach ihrer Art vermehren. Pflanzen sollen sich nach ihrer Art vermehren. So hat Gott den Menschen erschaffen nach seinem Bilde, nach der Art Gottes. Und ich hatte ja bereits Apostelgeschichte 17 vorgelesen. Und zwar aus der neueren Lutherbibel von 2009, die das auch genauso darstellt. Und so haben wir auch gesehen, dass der Mensch dem Bild Christi, der nun das Ebenbild Gottes ist, gleich werden soll. Und wir haben dann auch gesehen, dass dann damit gesagt wird, dass der Mensch Christus gleich werden soll. Und zwar dem verherrlichten Christus. Und wir sollen als Erben Gottes und als Miterben Christi mit verherrlicht werden, in das Bild der Herrlichkeit Christi verwandelt werden. Auch das hatten wir bereits gesehen. Darauf werden wir heute noch sehr viel mehr eingehen. Zunächst einmal hatten wir 2. Korinther 3 und Vers 18 gelesen. Ich lese es noch einmal. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die physische, vorübergehende Herrlichkeit des Menschen soll verwandelt werden in die unvergängliche Herrlichkeit Gottes. Aber hier wird etwas von einem Spiegel gesagt. Und diese gleiche Analogie wird auch in 1. Korinther Kapitel 13 angewendet. 1. Korinther Kapitel 13 und in Vers 12. Und hier sagt Paulus nämlich noch etwas mehr. Da sagt er, denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem undeutlichen Bild, das ist so ein verdunkelter Spiegel, sagen wir einmal, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir stückweise, oder jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, genau wie auch ich erkannt bin. Aber er kann dann, wie er sagt, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das hatten wir bereits besprochen. Wir werden Christus sehen in seiner Herrlichkeit, wie er ist. Warum? Weil wir ihm gleich sein werden. Denn sie können nicht Gott in seiner Herrlichkeit sehen, wenn sie nicht selbst ein unsterbliches Geistwesen sind. Also wir werden ihn, wie es hier heißt, von Angesicht zu Angesicht sehen. Nun, da wir dem Bilde Jesu Christi gleichgestaltet werden sollen, seine Herrlichkeit erlangen sollen, bedeutet dies auch, dass wir damit dem Bilde Gottes des Vaters gleichgestaltet werden sollen, denn Jesus Christus ist ja das Ebenbild Gottes des Vaters. Und das wird auch in Psalm Kapitel 17 zum Ausdruck gebracht. Psalm 17. Und lesen wir einmal Vers 15. Zunächst einmal hier in der Lutherbibel, ob es jetzt die revidierte ist oder die neuere. In beiden Fällen wird das nicht so klar dargestellt. Da heißt es im Psalm 17, Vers 15, ich aber will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen. Aber auch das ist interessant. Hier wird schon bereits gesagt, dass er das Angesicht Gottes schauen wird. Er wird ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Und dann heißt es aber weiter, ich will mich satt sehen an deinem Bild, wenn ich erwache. Es geht hier um die Auferstehung. Aber eine bessere Übersetzung ist, wie es zum Beispiel die Elberfelder Bibel bringt, ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bilde. Aber auch das ist noch nicht hundertprozentig klar, aber die King James Bible bringt es ganz klar, ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache in deinem Bilde. Er wird im Bilde Gottes erwachen. Er wird das Bild Jesu Christi, er wird das Bild des Vaters tragen. Und als verherrlichte Gottwesen werden wir wie die Sonne leuchten, wie uns viele Stellen dies sagen. Denn auch Christus leuchtet als verherrlichtes Gottwesen wie die Sonne. Zunächst einmal Matthäus Kapitel 13. Alles dies sind Stellen, die uns zeigen, dass es in der Tat die Absicht Gottes ist, sich durch den Menschen zu vermehren, den Menschen auf seine Ebene zu bringen, auf seine verherrlichte Ebene eines Gottwesens. Matthäus Kapitel 13 und lesen wir Vers 43, wo Christus sagt in Matthäus 13, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Also hier wird eine Verbindung hergestellt zwischen der Verherrlichung der Heiligen, der Gerechten, und dem Reich des Vaters, dem Reich Gottes, dem Reich Gottes des Vaters. Auch darauf werden wir noch eingehen. Aber er sagt hier, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die meisten Menschen hören nicht zu, verstehen nicht, was hier eigentlich gesagt wird. Verstehen keineswegs, was eigentlich das Potenzial des Menschen ist. Verstehen eigentlich keineswegs, warum überhaupt Gott den Menschen erschaffen hat. Viele glauben, der Mensch habe sich irgendwie so aus Zufall entwickelt. Und jemand schrieb mir auch nach meiner letzten Predigt, ja, man muss ja fast schon dumm sein, wenn man so ein Christ sein will, denn man kann ja der Bibel doch nicht glauben und Fossilien hat man deshalb nicht gefunden, weil, und dann kam dann irgendwo so eine intellektuelle, wissenschaftlich verbrämte Erklärung daher und ich dachte mir nur, nun das zeigt wieder einmal, wie Gott sagt, sie meinen, sie seien weise und sind zu Narren geworden. Aber schauen Sie, es geht darum, dass wir im Reich Gottes wie die Sonne leuchten wird. Nun, schauen wir es einmal an, was über Jesus Christus gesagt wird. Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung 1 und Vers 16. Offenbarung 1 und Vers 16. Da wird nämlich Jesus Christus in einer Vision dem Johannes gegenüber beschrieben. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Munde kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Und wir finden eine Vision, eine weitere Vision, in Matthäus Kapitel 17. Eine Vision vom Reich Gottes. Eine Vision, wenn Jesus Christus im Reich Gottes ist, in seiner verherrlichten Gestalt. Matthäus 17 und Vers 2, da heißt es, Christus wurde verklärt vor ihnen, das waren Petrus und Jakobus und der Bruder Johannes, also diese drei, die wurden auf den Berg der Verklärung mitgenommen von Christus. Und dann heißt es, er wurde verklärt vor ihnen und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Was ist das hier? Nun, zunächst einmal kehren wir zurück zu Kapitel 16, Vers 28, denn hier finden wir die Einleitung dessen, was in Matthäus 17 erklärt wird. Und er sagt hier nämlich, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Schauen Sie, in einer Vision. Die sind alle gestorben. Aber die werden Christus in seinem Reich kommen sehen. Die werden sehen, wie es aussieht, wenn Christus in seinem Reich sein wird. Und wie die Gerechten leuchten werden im Reich des Vaters, wie die Sonne, so wird hier Christus dargestellt, im Reich, leuchtend wie die Sonne. Und er sagt dann hier auch in Vers 9, ihr sollt diese Erscheinung, das ist Kapitel 17 und Vers 9, ihr sollt diese Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Diese Erscheinung, die Menge Bibel schreibt, dieses Gesicht. Es ging hier um eine Vision, eine Erscheinung, ein Gesicht vom Reich Gottes. Wenn es in Macht, in Kraft existieren wird. Wenn Christus, der ja Mensch war, als dies hier geschah, wieder im Reich Gottes sein wird als ein verherrlichtes Geistwesen. Aber schauen Sie, nicht nur er, sondern gucken wir uns auch einmal Lukas Kapitel 9 an, die Parallelstelle. Hier wird nämlich etwas mehr noch gesagt. In Lukas Kapitel 9, und wiederum, es ging um eine Vision vom kommenden Reich Gottes. Lukas Kapitel 9, angefangen in Vers 29. Und als er betete, Lukas 9, 29, da veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Schauen Sie, die waren in dem Zeitpunkt, als das geschah, natürlich tot. Aber es war eine Vision von dem kommenden Reich Gottes, denn Mose und Elia werden natürlich im Reich Gottes sein, als verherrlichte Gottwesen. Und hier wird das in dieser Vision dargestellt. Vers 31, die erschienen in Herrlichkeit. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Vers 32, und Petrus aber und die mit ihm waren, die waren voller Schlaf. Und als sie aber völlig aufwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm stehen. Die sehen also dies in einer Vision. Die sehen die verherrlichten Gottwesen, Jesus, Mose und Elia im Reich Gottes, leuchtend wie die Sonne in ihrer Kraft. Das bringt uns jetzt zu der folgenden sehr wichtigen Feststellung. Der Feststellung nämlich, dass Gott eine Familie ist. Eine Familie, die zur Zeit aus dem Vater besteht und aus dem Sohn. Aber wir sollen ein Teil seiner Familie werden. Das ist der Grund, warum Gott überhaupt den Menschen erschaffen hat. Dass sie Teil werden seiner Gottfamilie. Und einige Stellen bringen dies auch sehr klar zum Ausdruck, wenn man sie auf richtige Weise übersetzt. Nun, viele der Übersetzer, und wie ich ja gesagt habe, Übersetzungen sind eigentlich nicht unbedingt inspiriert. Vieles wird da hinein interpretiert. Und viele Übersetzer haben das nicht so recht verstanden, dass Gott eine Familie ist, die er erweitern will, die er vermehren will. Die Gottfamilie soll durch den Menschen vermehrt werden, erweitert werden. Mitglieder sollen in die Familie hineingebracht werden. Und so lesen wir eine interessante Stelle in Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3 und die Verse 14 und 15. Zunächst einmal lese ich hier wieder aus der neueren Lutherbibel, Epheser 3, die Verse 14 und 15, wo es hier heißt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Aber eine weitaus bessere Übersetzung findet sich in der King James Bible, wo es heißt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Nachdem die ganze Familie im Himmel, Gott der Vater und Jesus Christus, und auf Erden die gezeugten, durch den Heiligen Geist Gottes gezeugten Kinder Gottes benannt sind. Schauen Sie, wie ist das zu verstehen? Nachdem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt sind, also nach dem Vater sind sie benannt. Was ist der Name des Vaters? Gott. Viele, viele Stellen beweisen dies. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Schauen Sie, Gott ist auch ein Familienname. Sowohl Jesus Christus wird Gott genannt und auch der Vater wird Gott genannt. Aber hauptsächlich, wenn gerade auch das Neue Testament von Gott spricht, also jetzt Gott isoliert betrachtet, bezieht sich dies auf den Vater. Der Name des Vaters ist Gott. Schauen wir uns diesen 1. Korinther Kapitel 3 an. 1. Korinther Kapitel 3 und lesen wir einmal in Vers 21, anfangend mit Vers 21, da heißt es: Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles gehört euch, sei es Paulus, Apollos oder Kephas, der aramäische Name für Petrus, die Welt, das Leben, der Tod, Gegenwärtiges, Zukünftiges, alles gehört euch. Vers 23, ihr aber gehört Christus, Christus aber gehört Gott, Gott dem Vater. Also hier sehen wir wiederum, der Name des Vaters ist Gott. Und nach seinem Namen soll die Familie auf Erden benannt werden. Die Kirche, wahre Christen. Und das ist genau das, was Christus in Johannes Kapitel 17 gesagt hat. Johannes Kapitel 17, und lesen wir in Vers 11. Johannes 17, Vers 11. Ich bin nicht länger in der Welt, sie aber bleiben in der Welt. Jedoch ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte die, die du mir gegeben hast, in deinem Namen, damit sie eins sind, so wie wir. Und dann auch in Vers 12, solange ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen. Was ist der Name des Vaters? Gottes. Wahre Christen sollen erhalten bleiben, wie es hier heißt, im Namen des Vaters, im Namen Gottes, in seinem Namen. Und schauen Sie, viele Stellen in der Bibel zeigen uns, wenn die Kirche besprochen wird, wenn die Kirche erwähnt wird, wenn der Leib Christi, die Kirche, erwähnt wird, dann wird von der Kirche Gottes gesprochen. Das ist der Name. Das ist der Name, mit dem wahre Christen erhalten bleiben sollen. Ich möchte hier nur ein paar Stellen Ihnen zeigen. Ein paar Stellen, es gibt ja sehr viele. Und da muss man gleich natürlich etwas dazu sagen. Aber zunächst einmal Apostelgeschichte 20 und lesen wir in Vers 28, wo Paulus Folgendes sagt: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat. Also Gott hat es getan durch seinen Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, die von ihm ausgeht, um, es heißt es hier, die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Schauen Sie, es wird hier von der Gemeinde Gottes geschrieben. Und in vielen deutschen Übersetzungen wird jedes Mal der Ausdruck Gemeinde Gottes erwähnt. Zum Beispiel auch in 1. Korinther Kapitel 1 und in Vers 2. In 1. Korinther 1 und Vers 2, da heißt es, ein Schreiben an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Und wie ich sagte, es gibt hier viele Stellen, die von der Gemeinde Gottes sprechen. Ich kann Ihnen einige noch sagen, die Sie sich später anschauen können. 1. Korinther 15, Vers 9, 2. Korinther 1, Vers 1, Galater Kapitel 1, Vers 13, 1. Timotheus 3 und Vers 5. In all diesen Stellen wird von der Gemeinde Gottes gesprochen. Es gibt noch mehr Stellen. Aber interessant ist es schon, warum hier zum Beispiel von Gemeinde gesprochen wird. Die englischen Bibeln, die meisten, übersetzen Kirche oder Church. Nun, das Wort für Gemeinde oder Kirche im Griechischen ist das Wort Ekklesia oder Ekklesia, je nachdem, wie man es aussprechen will, E-K-K-L-E-S-I-A. Ekklesia, Ekklesia. Und das Wort leitet sich ab von dem Wort Ek, E-K, und das bedeutet heraus, und von dem Wort Klesis, K-L-E-S-I-S. Und das bedeutet so viel wie Ruf als Hauptwort, und wenn man es als Verb benutzen würde, herausrufen, also rufen. Mit anderen Worten, das Wort Ekklesia, das sind diejenigen, die herausgerufen sind. Einige übersetzen herausberufen sind. Eine Versammlung, könnte man sagen, aus Herausberufenen. Herausberufen aus was? Zunächst einmal. Nun, kehren wir zu Johannes Kapitel 15 zurück. Wenn Sie ein wahrer Christ sind, oder wenn Sie dabei sind, einer zu werden, und dabei sind, Schwächen, falsche Ideen, falsche Angewohnheiten, Sünde abzulegen, um letztlich den Heiligen Geist erlangen zu können. Denn Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die sich bereits als solche präsentiert haben, die bereit sind, ihm zu gehorchen. Und es gibt da viele falsche Angewohnheiten, die man ablegen muss. Ich sprach in der letzten Sendung vom Rauchen. Ich kann auch vom übermäßigen Trinken sprechen, vom Drogenkonsum, vom vorehelichen oder außerehelichen Sex und so weiter und so fort. Alles dies muss abgelegt werden, bevor man überhaupt an eine Taufe denken sollte, an eine richtige Taufe. Aber wenn Sie auf diesem Wege sind, dann sind Sie Herausgerufene aus dieser Welt, dieser Welt der Verirrung, der Verwirrung, der Perversion, dieses babylonischen System der Gottfeindlichkeit mit all den falschen Philosophien und Ideen im Atheismus, der Evolutionsidee und so weiter und so fort. Und schauen Sie, was uns hier Christus sagt. In Johannes 15 und Vers 19. Johannes 15, 19. Wäret ihr von der Welt, dann hätte die Welt das ihre lieb. Ihr gehört dann dazu, ihr seid ja dann nicht anders. Ah ja, gehen wir mal ein bisschen einen trinken oder einen saufen und Freitagabend in der Diskothek und am Samstag zum Fußballspiel. Nee, was, die können das nicht, weil sie da irgendwo anders sein wollen? Weil ihr aber nicht von der Welt seid, fährt Christus fort zu sagen, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, aus der Welt herausgerufen habe, aus der Welt zu einem Beispiel gesetzt habe, wie man ein richtiges Leben führen soll. Darum hasst euch die Welt. Na, die mögen das nicht. Wie, was? Was ist mit dem? Was ist mit der los? Die will nicht mit uns hier auf Partys gehen und so weiter und so fort. Wir sind Herausgerufene aus der Welt. Wir sollen ein anderes Leben führen. Wenn wir nach wie vor das gleiche Leben führen wollen, wie die Welt führt, dann sind wir nicht solche, die sich dem unterstellen, was Gott von uns erwartet. Also wir sind herausgerufen. Ekklesia bedeutet herausgerufen. Und wenn dann von der Gemeinde Gottes die Rede ist, dann ist das Wort Ekklesia Tou, T-U-A, Theu, T-H-E-O-U. In anderen Worten, Herausgerufene des Gottes. Wörtlich übersetzt. Aber warum wird hier vielfach Kirche übersetzt? Und vielfach Gemeinde, je nachdem, welche Übersetzung man sich anschaut. Nun, wenn wir uns zum Beispiel Matthäus Kapitel 16 ansehen, dann ist schon etwas Interessantes hier der Fall. In Matthäus 16 und in Vers 18 Matthäus 16 und Vers 18, wiederum aus der Lutherbibel übersetzt, da heißt es, ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Idee ist also, die Gemeinde, die Kirche Gottes wird immer existieren. Sie wird nie aufhören zu existieren. Die Pforten der Hölle, die Pforten des Grabes, wie es heißen sollte, Hades hier im Griechischen, die werden sie nicht irgendwo dazu bringen können, dass sie aufhört zu existieren. Aber hier wird Gemeinde übersetzt in der Lutherbibel. Aber wenn Sie sich eine Zürcher Bibel anschauen, dann heißt die Übersetzung hier Kirche. Und Sie übersetzen hier, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Und so finden wir, dass, obwohl das gleiche Wort Ekklesia hier gebraucht wird, einige Übersetzungen manchmal von Kirche sprechen und einige Übersetzungen von Gemeinde. Und die Zürcher Bibel, die übersetzt auch Epheser 1 und Vers 22 in gleicher Weise. Schauen wir uns Epheser 1 und Vers 22 an. Er hat alles unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde, schreibt die Lutherbibel, zum Haupte über alles gegeben. Aber die Zürcher Bibel schreibt Kirche. Nun, wie man so schön im Deutschen sagt, es ist eigentlich gehupft wie gesprungen. Denn im Griechischen heißt das Wort Ekklesia. Und ob man es jetzt mit Gemeinde übersetzt oder ob man es jetzt mit Kirche übersetzt, der Punkt ist, es sind Herausgerufene aus der Welt. Und so sind wir eben Herausgerufene Gottes. Wir sind Herausgerufene, die zu Gott gehören. Sodass also sowohl die Übersetzung Kirche als auch die Übersetzung Gemeinde in gewisser Weise keine Rolle spielt in dem Sinne, es geht darum, dass wir verstehen, dass Gott uns in seinem Namen herausgerufen hat aus der Welt. Wir sind also Teil der Kirche Gottes. Und manchmal wird auch etwas hinzugefügt, wenn der Leib Christi auf diese Weise beschrieben wird. Schauen wir uns dies einmal in 1. Timotheus Kapitel 3 an. 1. Timotheus Kapitel 3. Und in Vers 15, wiederum in der Lutherbibel heißt es, falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, dass die Gemeinde, Ekklesia, des lebendigen Gottes ist. Also hier wird die Kirche, sagen wir einmal, als die Kirche des lebendigen Gottes beschrieben. Heute nennen wir uns in Deutschland die Kirche des ewigen Gottes, the Church of the Eternal God im Englischen, des ewigen Gottes. Nun, die Bibel zeigt uns klar und deutlich, dass Gott ein ewiger Gott ist. Von daher ist diese Bezeichnung absolut richtig. 1. Timotheus Kapitel 1 zum Beispiel, 1. Timotheus 1 und Vers 17, wo wir lesen, aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein Weisen, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier wird Gott, Gott der Vater, als der ewige Gott, der ewige König beschrieben. Und so gibt es viele Stellen, die Gott als den ewigen Gott identifizieren. Jesaja 40, eine weitere Stelle. Jesaja 40 und Vers 28. Jesaja 40 und Vers 28, begreifst du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, seine Weisheit ist unergründlich. Schauen Sie, er wird nicht müde, er wird nicht matt. Gott der Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen, inklusive den Sabbat für den Menschen, und er hat geruht am siebten Tage, nicht weil er müde war, nicht weil er matt war, sondern uns zum Vorbild, uns zu einem Beispiel, dem wir zu folgen haben. Wie er zum Beispiel auch Christus sich hat taufen lassen, nicht weil er die Taufe nötig gehabt hätte, er hatte nichts zu bereuen, er hat nie gesündigt, er tat es, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, um uns zu zeigen, wie wir gerecht leben müssen. Und dazu gehört eben die Taufe und damit der Empfang des Heiligen Geistes, wenn man bereit ist für die Taufe. Also hier sehen wir, dass Gott der ewige Gott ist. Und in Psalm 90 eine weitere Stelle. Psalm 90 und Vers 2. Da heißt es, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, der Ewige, der war, der ist, der sein wird. Und so nennen wir uns heute die Kirche des ewigen Gottes. Einige sagen, ja, sie müssten aber sich die Gemeinde des ewigen Gottes nennen. Aber wie wir gerade gesehen haben, sowohl Kirche als auch Gemeinde, lediglich eine Übersetzung des griechischen Ekklesia, was herausgerufen, herausberufen bedeutet. Aber der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass Gott eine Familie ist und dass diejenigen auf Erden nach dem Namen Gottes benannt sind. Dem Namen Gottes benannt sind. Und hier möchte ich noch eine weitere interessante Ausführung machen, denn im Alten Testament wird auch von, sagen wir einmal, der Gemeinde Gottes, der Kirche Gottes, je nachdem, wie man es übersetzen will, geschrieben. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 7 an. Apostelgeschichte 7. Und lesen wir einmal, was hier gesagt wird in Vers 38. Und es geht hier um das alttestamentliche Israel. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste mit dem Engel war. Es geht hier um Mose, der mit ihm redete auf dem Berge Sinai und mit unseren Vätern. Dieser empfing lebendige Worte, um sie uns zu geben. Das heißt hier mit dem Engel, aber die Übersetzung kann auch Bote bedeuten. Das Wort für Engel kann eben auch Bote sein. Aber schauen Sie, es wird hier von der Gemeinde in der Wüste gesprochen. Andere Übersetzungen haben hier die Kirche in der Wüste. Das Wort hier ist Ekklesia. Darauf kommt es mir an. Nun, wenn wir Nehemia Kapitel 13 lesen. Nehemia Kapitel 13. Da finden wir eine sehr interessante Aussage. Nehemia Kapitel 13 und Vers 1. Ich lese zunächst einmal von der neueren Lutherbibel. Da heißt es, zu der Zeit wurde das Buch Mose vor den Ohren des Volkes gelesen und sie fanden darin geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Versammlung Gottes kommen sollten. Die revidierte Lutherbibel von 1984 schreibt, in die Gemeinde Gottes kommen sollten. Nun, niemals kann auch erklärt werden für eine gewisse Zeit, niemals muss in der Bibel nicht unbedingt bedeuten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es kommt immer auf den Zusammenhang an. Das Wort kann sich beziehen auf Umstände, die aber so lange existieren, wie gewisse Bedingungen vorliegen. Aber darauf kommt es mir jetzt nicht an. Es geht mir hier um den Ausdruck Versammlung Gottes oder Gemeinde Gottes. Nun, im Hebräischen, für diejenigen von Ihnen, die gern solche Dinge hören, da heißt das Kahal, Q-A-H-A-L, H, also H-A-Elohim. Die Gemeinde des Gottes, das Wort hier Elohim. Es kann also E-L-O-H-I-M übersetzt werden oder auch, oder vielmehr geschrieben werden, buchstabiert werden oder auch E-L-O-H-I-Y-M, Elohim. Aber wir hatten das Wort Elohim ja bereits schon in der letzten Sendung besprochen, wo es heißt, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Da wird das Wort Elohim gebraucht. Und es bezieht sich hier auf eine Pluralität. Das Wort ist ein plurale Tantum. Es beschreibt eine Einheit, die aber aus mehr als nur einer Person besteht. Hier war es Gott der Vater, der zu Jesus Christus sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und hier wird sogar auch schon im Alten Testament an dieser Stelle von der Gemeinschaft der Israeliten gesprochen, die ja aus der Welt in diesem Sinne physisch gesehen herausgerufen wurden, denn Gott wollte ja aus dem Volk Israel ein ganz besonderes Volk machen, nur haben die kläglich versagt. Aber hier wird es als die Gemeinde Gottes beschrieben, aber die Gemeinde des Elohim. Also hier wird schon auf eine Pluralität, man könnte sagen auf eine Familieneinheit Gottes hingewiesen. Die Kommentare sagen uns ganz klar, das Wort Elohim bedeutet wörtlich übersetzt Götter. Götter. Und in Anlehnung an diese Dinge wird schon dann auch davon gesprochen, dass hier eine Einheit dargestellt wird. Eine Einheit, innerhalb der Gott Familie. Aber denken wir daran, buchstäblich heißt das Wort Elohim zunächst einmal Götter. Nun, das ist wichtig, wenn man sich zum Beispiel folgende Stelle anschaut. Denn wie soll die Kirche Gottes erhalten bleiben? Im Namen Gottes des Vaters. Aber Hebräer 2 und Vers 11 ignoriert keineswegs die Rolle von Jesus Christus. Das darf man nie tun, weil Jesus Christus eben auch Gott ist. Nun, Gott sagt uns, Jesus Christus sagt uns, wir sollen zu Gott dem Vater beten, aber im Namen Jesu Christi. Aber ursprünglich und hauptsächlich sollen wir zu Gott dem Vater beten, als dem Höchsten innerhalb der Gottfamilie. In Hebräer Kapitel 2 und Vers 11, da lesen wir zunächst einmal in der Lutherbibel, denn sie alle kommen von einem, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Und darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Die Mengebibel übersetzt, denn beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche geheiligt werden, kommen, in Klammern stammen, alle von dem gleichen Vater her. Besser übersetzt als die Lutherbibel, aber immer noch nicht ganz gut, denn wenn man liest, die kommen alle daher, dann hört sich das so fast an, als ob derjenige, der heiligt, also Jesus Christus, irgendwo geschaffen worden ist. Deswegen übersetzt die New International Version die Stelle am besten wie folgt. Sowohl der, welcher Menschen heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einer Familie. Die gehören alle zur gleichen Familie. Gott der Vater, Jesus Christus und diejenigen, die heute geheiligt werden, sie und ich, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben oder wenn wir dabei sind, ihn zu erhalten. Sie sind alle von der gleichen Familie, der Gottesfamilie, wie es in Epheser Kapitel 2, Vers 19 in der Mengebibel auch klar zum Ausdruck kommt. Epheser 2 und Vers 19, zunächst einmal aus der Lutherbibel übersetzt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Aber die Mengebibel schreibt, ihr seid Gottes Hausgenossen und dann in Anführungszeichen oder vielmehr in Klammern, das heißt Glieder der Gottesfamilie. Wir sind Teile der Gottesfamilie. Und wenn man sich natürlich auch klar macht, dass wir ja Kinder Gottes sind, und wenn Sie ein Vater sind und Sie haben Kinder, dann sind die Kinder Teil Ihrer Familie. Wenn Sie Töchter haben, dann sind die Teil Ihrer Familie. Und wir werden Gottes Kinder genannt. Wir werden Gottes Söhne und Töchter genannt. Und wir sind nach dem Bilde Gottes erschaffen. Und die Herrlichkeit, die Christus hat, die soll uns gegeben werden. Philipper Kapitel 2 und Vers 15. Da sagt Paulus, ihr sollt untadelig und lauter sein, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint. Wir sind herausgerufen aus der Welt in dem Sinne, dass wir nicht so leben sollen, wie die Welt lebt, aber wir sollen Lichter für die Welt sein. Wir sollen durch unser Beispiel zeigen, wie wir als Gottes Kinder leben sollen. Tun wir das? Oder sind wir nach wie vor so stark in der Welt, dass die Welt gar keinen Unterschied sieht zwischen dem, wie sie leben und dem, wie die Welt lebt? Nein, wir sollen als Gottes Kinder in dieser verirrten und verdorbenen Welt den Menschen ein Licht sein. Die Mengebibel übersetzt hier sogar, ihr sollt als unsträfliche Gotteskinder dieser verirrten Welt ein Licht sein. Sind wir, leben wir als unsträfliche Gotteskinder? Oder ist uns das alles ein bisschen egal, wie wir so leben? Man wird das einen Spaß haben, ach, ich will mich ja nicht irgendwo davon distanzieren, ist doch so schön da mit meinen Freunden. weltliche Dinge zu betreiben. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 8 an. Römer Kapitel 8, Vers 19. Da heißt es, mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn wie wir auch in unserer Literatur zeigen, haben die Söhne Gottes, die Kinder Gottes, wenn sie verherrlichte Gottwesen sind, eine Aufgabe auch im Hinblick auf die Schöpfung. Schauen Sie, es geht um das Offenbarwerden, die Offenbarung der Söhne Gottes. Wir hatten dies bereits in der letzten Predigt gesehen. Aber schauen wir uns noch einmal hier in dem Zusammenhang 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 2 an. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 2. Denn da wird nämlich auch etwas von der Offenbarung, dem Offenbarwerden der Kinder Gottes gesagt. Da heißt es, Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Wenn wir Gottes Geist in uns haben, wenn wir durch den Heiligen Geist gezeugt wurden, dann sind wir bereits heute Gottes Kinder. Noch nicht wieder geborene Kinder, noch nicht in Herrlichkeit, aber wir sind bereits Gottes Kinder. Und so sagt das Johannes hier, wir sind bereits Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Natürlich nicht, wir sind nach wie vor Menschen aus Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn er, Jesus Christus, offenbart wird, wenn er zurückkommt, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber er sagt, zurzeit sind wir noch nicht offenbar geworden, in dem Sinne, was wir sein werden. Genau das Gleiche, was hier in Römer gesagt wird, Römer 8, Vers 19. Die Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden, die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie sind noch nicht in Herrlichkeit offenbar geworden, aber sie werden es. Sie werden es, wenn Christus zurückkommt. 2. Korinther, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6, und schauen wir uns die Verse 17 und 18 an. Und das wird hier in der neuen Lutherbibel sehr gut übersetzt. 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 17 und 18. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus. Wir sind aus der Welt herausgerufen, sollen nicht teilhaben im geistlichen Sinne an diesem Babylon der Welt, damit wir nicht teilhaben an den Sünden und damit auch nicht teilhaben an den Plagen für die Sünden, die kommen werden. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, geistlich gesehen. Christus sagt, ich nehme euch nicht aus der Welt heraus im Sinne, dass ihr jetzt da irgendwo in Klöstern euer Leben verbringt. Nein, nein, ich habe euch in die Welt hinein geschickt, sagt er. Aber ihr sollt nicht Teil der Welt sein, ihr sollt nicht von der Welt sein, aber ihr sollt ein Licht sein für die Welt. Wie auch Christus ein Licht war für die Welt. Nun, die Welt hat es nicht begriffen. Die Welt begreift es heute auch in den meisten Fällen nicht, einige vielleicht schon. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen. Wenn ihr mit von Rauch stinkender Kleidung in Gottes Versammlung kommt, meinen Sie, dann wird Gott sie annehmen. Ihr habt ja nach wie vor die Gewohnheit, das Unreine anzunehmen. Wenn ihr da jetzt betrunken in Gottes Versammlung kommt, meinen Sie, Gott wird sie annehmen. Oder wenn Sie nach wie vor in einem ehebrecherischen Verhältnis leben oder in einem sexuellen Leben Ihr Leben verbringen, was nicht in Gottes Augen wohlgefällig ist, meinen Sie, Gott wird sie dann annehmen als ihren oder seinen Sohn, als seine Tochter. Schauen Sie, wenn ihr euch absondert von den falschen Gewohnheiten, den falschen Ideen, den falschen Philosophien dieser Welt an, sagt Gott, will ich euch annehmen und will euer Vater sein. Vers 18, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, im wahrsten Sinne, sagt der Herr der Allmächtige. Wir sollen Söhne und Töchter sein. Wir sind es bereits jetzt schon. Wir sind bereits jetzt schon Kinder Gottes, wenn wir uns unter seine Herrschaft gestellt haben. Aber natürlich noch nicht im vollsten Sinne, weil wir noch nicht wiedergeborene Kinder Gottes in Herrlichkeit sind. Aber das wird kommen. Das wird kommen. Wir befinden uns auf dem Weg dorthin. Epheser Kapitel 1 und in Vers 5. Epheser 1 und Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft Man könnte sagen zur Kindschaft. Es geht hier um Söhne und Töchter. Aber es wird hier Sohnschaft deutlich gemacht, weil es auch um den Sohn Jesus Christus geht. Wir sollen das Ebenbild von Jesus Christus werden. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und wenn man das alles jetzt begriffen hat, was wir bislang heute und auch in der vorhergehenden Predigt besprochen haben, dann sollte uns nicht wundern, dass Gott uns Götter nennt, potenzielle Götter, Gottwesen. Johannes 10, eine sehr interessante Stelle, die zeigt, wie die Menschen reagieren, viele Menschen, wenn sie eine solche Aussage hören. Das war bei Christus zu seinen Zeiten der Fall, das ist heute der Fall. Johannes 10, angefangen in Vers 30, da sagt er, ich und der Vater sind eins. Aber wir hatten ja auch bereits schon gelesen, dass Christus gesagt hat, ich will ihnen deinen Namen offenbaren, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Wir sollen alle zu einer Einheit werden, zu einer einigenden Familie, die auf die gleiche Weise denkt, die gleiche Motivation hat, die gleiche Vorstellung, den gleichen Willen, den gleichen Plan. Ich und der Vater sind eins, sagte er. Und erhoben die Juden Steine auf, ihn zu steinigen. Warum? Das war jetzt Gotteslästerung in deren Augen. Und Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches von ihnen steinigt ihr mich? Und die Juden antworteten ihm, Vers 33, wegen eines guten Werkes steinigen will ich nicht, sondern wegen Gotteslästerung. Weil du, der du ein Mensch bist, sich selbst zu Gott machst. Warum sagen die das? Nun, weil er sagte, ich und der Vater sind eins. Wir denken gemeinsam auf gleiche Weise. Wir haben diese Einheit. Sie verstanden, was Christus hier sagen wollte, dass er eben auch Teil der Gottfamilie ist. Als in diesem Falle war noch nicht verherrlicht, aber ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie. Wie auch wir heute gezeugte Mitglieder der Gottfamilie sind. Eins sein sollten, mehr und mehr eins werden sollten mit der Gesinnung von Gott dem Vater und Jesus Christus. Und Jesus, Vers 34, antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben? Und er zitiert hier aus den Psalmen. Genau genommen aus Psalm 82 und Vers 6. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und das steht in der Tat so in den Psalmen. Das Wort ist Elohim, was hier gebraucht wird im Hebräischen. Das ist das Potenziale, die potenzielle Zukunft, das ist das Potenzial für den Menschen, die potenzielle Erwartung der Menschheit. Deswegen hat Gott den Menschen erschaffen, damit sie zu Göttern werden, zu Gottwesen innerhalb der Gottfamilie. Vers 35. Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes kam, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Schauen Sie, er sagte, ich bin Gottes Sohn. Und sie sagt, das ist Gotteslästerung. Heute sind wir Gottes Söhne und Töchter. Und die Menschen sagen, das ist Gotteslästerung. Wenn ihr damit zum Ausdruck bringen wollt, dass ihr einmal teilhaben werdet an der Gottfamilie, zu Gottwesen werden wollt und sollt und könnt. Gotteslästerung. Was sagt Christus? Das ist genau das, was die Bibel lehrt. Das Wort, wo es heißt, die Schrift kann nicht gebrochen werden, da schreibt die Schlachterbibel, außer Kraft gesetzt. Also die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Die Mengebibel schreibt, die Schrift kann ihre Gültigkeit nicht verlieren. Und sowohl die Elberfelder Bibel als auch die Zürcher Bibel, die schreiben, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Mit anderen Worten, wenn sie nicht aufgelöst werden kann, dann muss das, was hier geschrieben steht, akzeptiert werden. Es kann nicht einfach irgendwie ignoriert werden. Und die Schrift widerspricht sich auch nicht. Wenn hier das so gesagt wird im Alten Testament und Christus zitiert es hier im Neuen Testament, muss das geglaubt werden. Kann das nicht irgendwo vernachlässigt werden. Und so heißt es über uns, wir sind Götter. Das Potenzial ist, ein Gottwesen zu werden innerhalb der Gottfamilie. Und das bedeutet auch, dass wir Erben Gottes des Vaters und Miterben Jesu Christi werden sollen. Das hatten wir bereits in der letzten Predigt gesehen. Noch einmal kurz Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Also die Kirche Gottes, die Kirche Elohims, die Kirche Gottes des Vaters und Jesu Christi, der ja nun das Haupt des Leibes ist, die sollen zu Gottwesen werden. Die sollen zu Erben Gottes des Vaters werden, zu Miterben Jesu Christi. Römer 8, angefangen in Vers 14. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Die sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Und der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind, oder beide bezeugen dies. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also hier wird von Erbschaft gesprochen, aber die Erbschaft wird auch in Zusammenhang gebracht mit Verherrlichung. Wie Christus verherrlicht wurde, als er auferstanden ist, als er auferweckt wurde von den Toten, so sollen wir verherrlicht werden, wenn wir auferweckt werden von den Toten. Wir sind Erben, wir sollen Erben sein, wir haben die Erbschaft noch nicht angetreten. Wir sind Erbanwärter, könnte man sagen, aber das Erbe besteht, ganz klar und deutlich. Es ist verfügt, testamentarisch verfügt. Und es kann nicht geändert werden. Gott will es nicht ändern, solange wie wir uns bewähren als potenzielle Erben. Daniel 12 und Vers 13, da wird Folgendes dem Daniel gesagt. Daniel 12 und Vers 13, du aber Daniel, gehe hin, bis das Ende kommt. Du wirst ruhen. Wie wird er ruhen? Er wird den Todesschlaf schlafen, der vielfach mit Ruhe übersetzt wird. Sie ruhen in ihren Gräbern, heißt es. Der Tod ist ein Schlaf ohne Bewusstsein, aus dem man auferweckt wird. Wenn Sie sterben, in der nächsten Sekunde Ihres Bewusstseins werden Sie wieder leben, obwohl vielleicht Hunderte oder Tausende von Jahren vergangen sein mögen. Alle Menschen, die vor 5.000, 6.000 Jahren gestorben sind, die ruhen in ihren Gräbern und sehen einer Auferstehung entgegen, in Anführungszeichen, aber sie leben nicht, sie haben kein Bewusstsein, aber sie werden auferweckt werden, in einer Auferstehung. Und so sagt hier der Engel auch zu Daniel, du wirst ruhen und am Ende der Tage zu deinem Erbteil auferstehen. Schauen Sie, er wird zu seinem Erbteil auferstehen. Hier ist die Neuere Lutherbibel sagt. Was ist das Erbteil? In Galater Kapitel 4. Galater Kapitel 4 und Vers 7. So bist du also kein Knecht mehr. Wir haben ja nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wie wir gerade gelesen haben, sondern Sohn. Tochter. Kind. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wir sind also Söhne und wir sind Erben. Und wir ererben auch unsere Mitverherrlichung mit Christus. Eine weitere Stelle, die ich noch nicht angeführt hatte, das letzte Mal, ist Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 und Vers 4, die das auch deutlich macht. Kolosser Kapitel 3 und in Vers 4. Wenn aber Christus, unser Leben, offenbar werden wird, hier geht es wieder darum, dass er offenbar wird, wenn er zurückkommt, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also auch hier werden wir, wenn wir offenbar werden, als verherrlichte Gottwesen erscheinen. Und auch in Vers 10, wir sollen den neuen Menschen anziehen, den alten Menschen ablegen, mit seinen falschen Gewohnheiten, aber den neuen Menschen sollen wir anziehen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sollen erneuert werden nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Wir sollen also das Ebenbild Jesu Christi werden. Das verherrlichte Ebenbild Jesu Christi. Und wenn wir Erben sind, dann werden wir die Herrlichkeit Jesu Christi ererben, der das Ebenbild Gottes des Vaters ist. Um es anders auszudrücken, wir werden das Reich Gottes ererben. Schauen wir uns dies einmal an, in Matthäus Kapitel 25. Und denken wir daran, dass wir gelesen hatten, wir werden wie die Sonne leuchten im Reich unseres Vaters. Matthäus 25, Vers 34. Matthäus 25, Vers 34, da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich. Erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Wir wurden erschaffen, um das Reich Gottes zu ererben. Die Menge-Bibel schreibt, empfangt als euer Erbe das Königtum. In anderen Worten, das Reich wird hier mit Königtum gleichgesetzt. Und damit wird auch ewiges Leben beinhaltet oder ist beinhaltet, denn in Vers 46, da heißt es, und sie werden in die ewige Pein gehen, diejenigen, die sich nicht qualifiziert haben, aber die Gerechten, die Gesegneten des Vaters, die das Reich ererben, ins ewige Leben. Also das Reich Gottes steht in Zusammenhang mit ewigem Leben. Aber noch weitaus mehr wird gesagt, wenn wir uns das Reich Gottes näher betrachten. Zunächst einmal Epheser Kapitel 5 und Vers 5. Epheser Kapitel 5 und Vers 5. Denn ihr sollt wissen, und das ist die Warnung, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Das Reich Gottes, natürlich auch ein Reich Christi, aber jemand, der sich nicht bekehren will, der nach wie vor den falschen Lebensweg gehen will, solange wie er diesen falschen Lebensweg geht, hat er kein Anrecht auf das Reich Gottes, wird er kein Erbe werden des Reiches Gottes. Man muss sich hierfür qualifizieren. Man muss Gott gehorchen, man muss seine Sünden, seine falschen Gewohnheiten ablegen. Und manchmal ist dies ein Kampf. Das geht nicht über Nacht, das ist klar. Und Gott gibt uns aber die Kraft dazu, seine falschen Gewohnheiten abzulegen, wenn man sich von Gottes Geist leiten lassen will. Und wenn man diese Kraft entgegennehmen will. Und wenn die Reue, die er uns anbietet, von uns angenommen wird. Was ist mit Reich Gottes gemeint? Nun, Reich Gottes kann sich auf Gott selbst beziehen, auf die herrschende Gottfamilie. Schauen Sie, Gott ist eine Familie, Gott ist ein Reich, Gott ist das Reich Gottes. Deswegen wird von dem Reich Christi gesprochen, von dem Reich Gottes des Vaters, von dem Reich, in das wir eingehen müssen. Wie wir gleich sehen werden, das Reich Gottes ist nicht nur die Herrschaft. Die ist natürlich mit eingeschlossen, weil ja nun Gott ein herrschender Gott ist. Es geht bei dem Reich Gottes um die Gottesfamilie, um die Einheit der Gottwesen, sagen wir einmal, Gottes des Vaters und Jesus Christus und Potenzial ihn und mir. Und es geht eben auch um die Herrschaft Gottes. Schauen Sie, das Wort Polizei zum Beispiel kann sich auf die Organisation beziehen, es kann sich auf die Polizisten beziehen, auf jeden einzelnen Polizisten, der in Anführungszeichen herrscht, also seine Funktion als Polizist ausübt. Wir müssen etwas über das Reich Gottes verstehen. In 1. Korinther Kapitel 15, da wird etwas gesagt über das Reich Gottes. 1. Korinther Kapitel 15 und angefangen in Vers 50. Das ist das, was wir ererben sollen, schauen Sie. Das ist Teil unseres Erbteils, unserer Erbschaft. Aber was sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 50? Das sage ich aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Solange wie wir Fleisch und Blut sind, können wir nicht das Reich Gottes ererben, können wir nicht ins Reich Gottes eingehen. Fleisch und Blut kann nicht ins Reich Gottes kommen. Fleisch und Blut können nicht das Reich Gottes ererben. Er sagt auch, er erbt das Verwesliche, nicht die Unverweslichkeit. Solange wie wir verweslich sind, sind wir nicht unverweslich. Es muss etwas geschehen. Was muss geschehen? Vers 51. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Also die meisten Menschen werden das nicht begreifen. Die meisten Menschen begreifen das auch heute nicht. Es ist ein Geheimnis. Es ist aber die Kirche Gottes, die der Verwalter der Geheimnisse Gottes ist, wie die Bibel uns sagt. Und so sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, denn einige werden noch am Leben bleiben, wenn Christus zurückkommt. Die werden noch leben, aber die meisten werden dann gestorben sein. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Schauen Sie, eine Verwandlung ist notwendig. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Wir müssen verwandelt werden, um das Reich Gottes ererben zu können, um Eingang zu finden in das Reich Gottes. Und das geschieht plötzlich, Vers 52, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen. Sie werden zu ewigem Leben auferstehen, in Herrlichkeit auferstehen. Und wir werden verwandelt werden, diejenigen, die noch leben, in Herrlichkeit. Denn, Vers 53, dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Wir müssen verwandelt werden in unverwesliche, ewige Gottwesen. Wenn aber das Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird und das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Schauen Sie, wenn wir unsterbliche Gottwesen geworden sind, können wir nicht mehr sterben, offensichtlich. Mit anderen Worten, der Tod hat für uns keine Bedeutung mehr. Wir haben den Tod besiegt. Es geht hier um eine Verwandlung. Gehen wir zurück zu Vers 49. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wie? Vers 43. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Mit der Herrlichkeit werden wir auferstehen, die Christus hat. Christus sagt, du Vater hast mir die Herrlichkeit gegeben, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Und diese Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben, ihnen und mir. Das ist bereits schon eine feststehende Tatsache. Wenn wir uns bewähren, dann werden wir diese Herrlichkeit erhalten. Also Fleisch und Blut, solange wie wir Fleisch und Blut sind, können wir nicht ins Reich Gottes kommen, können wir das Reich Gottes nicht ererben. Und schauen wir uns auch eine Parallelstelle an in Johannes Kapitel 3, die das auch näher beschreibt. Johannes Kapitel 3, da sagt er in Vers 5, Christus sagt dies in Vers 5. Jesus antwortete dem Nikodemus, der alles dies auf physische Weise betrachten wollte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Er muss aus Wasser und Geist geboren sein. Was bedeutet dies? Nun, Wasser bezieht sich schon auf die Taufe. Mit der Taufe erhalten wir den Heiligen Geist, da sind wir gezeugt. Aber letztendlich muss es zu der Geburt kommen, der Verwandlung. Solange wir Fleisch und Blut sind, dann können wir nicht ins Reich Gottes eingehen. Wir müssen verwandelt werden in unsterbliche Geistwesen, in unsterbliche Gottwesen. Er sagt in Vers 3, Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Schauen Sie, das Reich Gottes, die Familie Gottes, mit anderen Worten Gott, können wir nicht sehen, solange wir Fleisch und Blut sind. Jedenfalls können wir Christus nicht so sehen, wie er ist. Wir müssen neu geboren werden, eine Wiedergeburt erfahren. Nicht eine Wiederzeugung. Die Wiederzeugung beginnt diesen Prozess. Wie ich des Öfteren gesagt habe, im Griechischen steht das Wort genau. Das kann sowohl Zeugung als auch Geburt bedeuten. Es kommt jetzt auf den Übersetzer an, wie es richtig zu übersetzen ist. Hier ist richtig mit geboren übersetzt worden. Es geht darum, dass wir in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen wiedergeborene Mitglieder der Gottfamilie sein, um dies tun zu können. Und was sagt er in Vers 6? Johannes 3 und Vers 6. Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Sie sind heute noch kein Geist, noch kein Geistwesen, nicht wahr? Aber sie werden ein Geistwesen sein, wenn sie wieder geboren worden sind, wenn sie verwandelt worden sind, wenn sie nicht mehr Fleisch und Blut sind, sondern eben verwandelt worden sind, dann sind sie ein Geistwesen. Und das Gleiche wird also, wie ich sagte, auch in 1. Korinther 15 zum Ausdruck gebracht. Denn wenn wir zum zu einem verherrlichten Geistwesen verwandelt worden sind, dann werden wir Christus so sehen können, wie er heute ist, in seiner Herrlichkeit. Das hatten wir ja in 1. Johannes 3, Vers 2 gelesen. Und nun schauen wir uns eine Stelle in Lukas Kapitel 17 an, die uns bereits schon diesen Prozess deutlich macht, deutlich machen sollte. Lukas 17 und Vers 20. Lukas 17 und Vers 20, wo wir Folgendes lesen. Als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, dass man es sehen könnte, dass man als Mensch aus Fleisch und Blut es sehen könnte. Schauen Sie, wenn wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, können wir das Reich Gottes nicht sehen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder sieh dort. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Schreibt hier die neue Lutherbibel. Eine absolut falsche Übersetzung. Die revidierte Lutherbibel hat es richtiger. Die revidierte Lutherbibel von 1984 schreibt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und so sollte es übersetzt sein. Das zeigt auch, dass man bei Übersetzungen vorsichtig sein muss, gerade auch dann, wenn da irgendwo Widersprüche zum Auftreten, zutage treten. Da kann man gleich erkennen, aha, da ist irgendwie was faul mit der Übersetzung offensichtlich. Es kann unmöglich heißen, das Reich Gottes ist inwendig in euch, wie auch die Mengebibel in der Anmerkung schreibt, es muss heißen, mitten unter euch oder in eurer Mitte. Die Übersetzung inwendig in euch ist nicht gut möglich, weil Jesus ja zu Pharisäern redet und diese ihn nach der Zeit des Erscheinens des Gottesreiches gefragt hatten. Und noch hinzugefügt, das waren die gottesfeindlichen Pharisäer, die der Gotteslästerung eigentlich schuldig waren. Also das Reich Gottes war mit Sicherheit nicht in deren ihren Herzen. Nein, es geht darum, dass das Reich Gottes unter ihnen war, mitten unter ihnen war. Ich werde gleich erklären, wie das zu verstehen ist. Aber zunächst einmal ist interessant, dass die Schlachterbibel es richtig übersetzt. Die schreiben hier richtig, das ist unter euch, mitten unter euch, in eurer Mitte. Die übersetzen das richtig und dann bringen die das Kunststück fertig, in einer Anmerkung zu sagen, das Reich Gottes sei in dem Herzen der Gläubigen. Da zeigt man und sieht man wiederum, wie Übersetzer von total falschen Irrtümern geleitet werden, falschen Ideologien, falschen Ideen. Oder wenn sie etwas sogar richtig übersetzen, es trotzdem falsch verstehen und dann eine dumme, absolut dumme und unrichtige Anmerkung machen, wie zum Beispiel hier es die Schlachterbibel im Kommentar getan hat. Man muss mit Übersetzungen vorsichtig sein. Das gilt auch zum Beispiel für diese sogenannten Google-Übersetzungen. Da wird man manchmal konfrontiert mit Übersetzungen, hat sich jemand so eine Google-Übersetzung zu Hilfe genommen und hat dann, sagen wir mal, etwas aus dem Englischen ins Deutsche übertragen oder andersherum. Und das ist vielfach absolut schlecht, was da gebracht wird. Also von Satzstruktur schon mal gar nicht zu reden. Aber es geht eben auch darum, dass falsche Dinge total falsch niedergelegt werden und wiedergegeben werden. Und da muss man sehr aufpassen. Also ich halte von diesen Google-Übersetzungen, ganz offen gesagt, absolut gar nichts. Denn das kann sehr verwirrend sein. Das kann mehr Böses als Gutes hervorbringen, ganz besonders auch dann, wenn man die Wahrheit nicht kennt oder noch dabei ist, sie vielleicht zu lernen. Da gab es die wildesten Dinge, wo zum Beispiel das Wort Geist, wenn es um den Heiligen Geist geht, mit Spirituose übersetzt wurde, weil ja nur das Wort auch eben halt, zumindest im Englischen, Spirit, sich eben auch auf Spirituosen beziehen kann. Also ganz merkwürdige Dinge kommen davor, muss man sehr aufpassen. Aber was ist hier mit Lukas gemeint, an dieser Stelle in Lukas 17? Schauen Sie, das Reich Gottes war mitten unter ihnen, weil Jesus mitten unter ihnen war. Er war natürlich der zukünftige König im Reich Gottes. Er war derjenige, der die Herrschaft über die Menschheit bald, 2000 Jahre später so ungefähr, übernehmen würde. Aber er war auch bereits in diesem Augenblick schon Teil des Reiches Gottes in diesem Sinne. Nun, er war noch nicht verherrlicht. Aber er war Repräsentant des Reiches. Er war ein von Gott gezeugtes Mitglied des Reiches Gottes, der Gottfamilie. Wie auch wir heute bereits schon gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes sind, der Gottfamilie sind. Wir haben in der Vergangenheit davon gesprochen, dass die Kirche Gottes, also der Leib Christi, heute das Reich Gottes in Embryo ist. Wir sind noch nicht geboren, aber wir sind gezeugt. Wir sind quasi gezeugte Kinder im Mutterleib, wenn man das von dem Vergleich her so sagen will. Wir sind heute bereits, die Kirche Gottes ist bereits heute schon das Reich Gottes in Embryo. Nun, wenn wir wiedergeboren sind, dann werden wir verherrlichte Gottwesen im Reich Gottes, der Familie Gottes sein. Zurzeit sind wir gezeugte Mitglieder im Reich Gottes. Aber wir sind heute bereits schon solche, die das Reich Gottes als gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes repräsentieren sollten. Deswegen werden wir Botschafter an Christi Stadt genannt und so weiter und so fort. Schauen wir uns einmal an in Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Die Verse 13 bis 15, was hier gesagt wird. Kolosser Kapitel 1 und Vers 13. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Wir sind bereits jetzt schon im Reich Gottes in Embryo sozusagen. Wir haben uns den Bedingungen, den Vorschriften des Reiches Gottes unterworfen. Wir leben so, wie wir als Mitglieder, gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes leben sollten, der Welt zum Vorbild, ein Licht für die Welt. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet, hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Vers 15, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, der Erstgeborene im Sinne, dass er die Vorherrschaft hat. Er ist immer der Höchste aller Lebewesen, unter Gott dem Vater, aber immer über uns. Aber schauen Sie, wie das hier dargestellt wird. Wir sind bereits jetzt schon gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes. Gezeugte, aber nicht wiedergeborene. Und was bedeutet dies nun, wenn wir die Erbschaft letztendlich dann antreten werden als verherrlichte Mitglieder innerhalb der Gottfamilie? Was wird uns dann zuteil? Wie ich in der letzten Sendung gefragt habe, bedeutet dies, dass wir dann für alle Zeit und Ewigkeit im Himmel da auf Wolken sitzen werden, auf Harfen spielen, das Angesicht des Vaters sehen, ist das, was uns bevorsteht sozusagen. Nein, keineswegs, keineswegs. Daniel Kapitel 7, Vers 13. Ich sah in dieser Vision, in diesem Gesicht, in dieser Erscheinung, in der Nacht, und siehe, da kam einer in den Wolken des Himmels, wie ein Menschensohn, bis zu dem Alten, dem Uralten, derjenige, der immer schon existiert hat, Gott dem Vater, und wurde vor ihn gebracht, und der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig, und sein Königreich hat kein Ende. Das wurde jetzt Christus übertragen. Das steht bereits schon fest, aber er hat diese Herrschaft noch nicht angetreten. Er wird sie antreten, wenn er zurückkommt auf diese Erde, als Herr aller Herren, als König aller Könige. Aber lesen wir weiter in Vers 18, in Daniel 7. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden es für immer und ewig besitzen. Nun, sie können nicht ins Reich Gottes kommen, wenn sie Fleisch und Blut Geschöpfe sind. Sie haben diese Verwandlung durchgeführt. Sie sind jetzt zu wiedergeborenen Geistwesen geworden. Und nun werden sie in das Reich Gottes eingehen und sie werden es für ewig besitzen. Sie werden ewig teilhaben am Reich Gottes, an der Gottfamilie. Vers 27, Daniel 7. Aber das Reich und die Gewalt und die Macht unter dem ganzen Himmel werden dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Ein ewiges Reich bedeutet, diejenigen, die in diesem Reich sind, müssen ebenfalls ewige Lebewesen sein. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Schauen Sie, wenn Gott das Reich hier auf Erden errichtet, wenn die Herrschaft Gottes hier auf Erden errichtet wird, bedeutet dies, dass das Reich Gottes, aus dem jetzt, mit anderen Worten, das jetzt aus Geistwesen bestehen wird, nicht nur dem Vater und dem Sohn, sondern auch Ihnen, wenn Sie sich qualifiziert haben, wenn Sie zu einem Gottwesen verwandelt worden sind bei der Wiederkunft Christi, Sie werden dann über die Menschen auf Erden herrschen. Das Reich Gottes wird über die Menschen herrschen. Ein Mensch, aus Fleisch und Blut bestehend, wird nicht im Reich Gottes sein. Aber der Mensch wird unter der Herrschaft des Reiches Gottes sein. Und so werden wir mit Christus, unter Christus, als Könige und Priester regieren. Könige, die die Herrschaft haben, Priester, die also lehren, die das Wort Gottes lehren. Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 10. Offenbarung 5 und Vers 10. Du hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden herrschen auf Erden. Wir werden herrschen auf Erden, nicht nur über die Erde, wir werden auf der Erde sein und dann auf der Erde als Gottwesen über die Menschen dieser Erde herrschen. Sie werden herrschen auf Erden. In Offenbarung 1 und Vers 6 wird das Gleiche gesagt. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, oder er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Also wiederum die gleiche Aussage. Die Menge-Bibel schreibt, zu einem Königtum und zu Priestern. Wir werden im Königreich Gottes sein, in der Gottfamilie, der herrschenden Gottfamilie. Auch in Offenbarung 20 und Vers 4. Das heißt, da sah ich Throne, die setzten sich darauf, ihnen wurde das Gericht übergeben. Und dann heißt es weiter, die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu, wegen des Wortes Gottes, wegen die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten, das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten, oder wie es auch übersetzt werden kann, wie die revidierte Lutherbibel sagt, diese wurden wieder lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Dann heißt es in Vers 6, glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Hier wird die erste Auferstehung beschrieben. Mit anderen Worten gibt es noch mehr als nur eine. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Natürlich, die können nicht mehr sterben. Die sind jetzt zu Gottwesen geworden. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein, mit ihm für 1000 Jahre herrschen. Aber nicht nur für 1000 Jahre. Die Menge-Bibel zum Beispiel, die schreibt jetzt hier, sie herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und die 1000 Jahre hindurch zusammen mit ihm herrschen. Aber wenn wir uns Offenbarung 22 und Vers 5 anschauen, dann wird uns gesagt, nach diesen 1000 Jahren wird die Herrschaft weitergehen. Denken wir auch an die Schöpfung, die sich ja auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes freut. In Offenbarung 22, Vers 5, am Ende dieses Verses heißt es, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir zu Gottwesen geworden sind, werden wir nie mehr sterben. Wir werden dann leben und regieren, und zwar über die Schöpfung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die gesamte Schöpfung, alles das, was erschaffen ist, da werden wir einen Teil daran haben, die zu verwalten, in großartiger Weise. Schauen wir uns 2. Petrus 1 an. 2. Petrus 1 und in Vers 11. So wird euch der Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in reichem Maß gewährt werden, wenn wir diese Voraussetzungen, die hier beschrieben werden, erfüllen. Es ist dies ein ewiges Reich. Das Reich Gottes ist ein ewiges Reich. Sie können das nachher auch in Psalm 145 und in Vers 13 nachlesen. Was wir heute gelernt haben und auch in der vergangenen Predigt ist, dass Gott sich durch den Menschen vermehrt, dass Gott seine Familie, die Gottfamilie, durch den Menschen erweitern will, dass sie, wenn sie heute den Heiligen Geist erlangt haben, bereits ein gezeugtes Kind Gottes sind. Und wenn sie dann im Zeitpunkt der Auferstehung, wenn Christus zurückkommt, zu einem wiedergeborenen Gottwesen geworden sind, werden sie für alle Zeit und Ewigkeit in Gottes Familie sein, als ein Gottwesen. Christus sagte, die Schrift hat ja bereits schon vorher gesagt, ihr seid Götter, das ist euer Potenzial, ihr sollt zu einem Gottwesen werden. Deswegen hat Gott den Menschen erschaffen. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Gleich sei. Wir werden Christus gleich sein, wenn er zurückkommt. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Wir werden diese Herrlichkeit erlangen. Und wenn wir diese Herrlichkeit erlangt haben, wenn wir zu einem Gottwesen geworden sind, dann werden wir zusammen mit Christus, dem Sohn Gottes, der immer schon Gott war, bevor er Mensch wurde und heute auch wieder Gott ist, unter Gott dem Vater, über diese Erde regieren. Und zwar dieses Licht, das wir bereits heute schon in unserem Leben, in ganz begrenztem Maße in physischer Weise ausstrahlen, um anderen ein Vorbild zu geben. Das wird dann für alle Welt sichtbar werden. Und dann wird die Welt zur Bekehrung kommen, dann wird ihnen nämlich das Heil angeboten werden. Und sie werden erkennen, wie falsch sie gelebt haben. Und sie werden dann in den meisten Fällen den richtigen Weg gehen. Bevor ich schließe, möchte ich auf eine Broschüre von uns hinweisen. Das Evangelium vom Reich Gottes. Diese Broschüre zeigt Ihnen an vielen Stellen der Bibel, warum der Mensch erschaffen wurde, was das Reich Gottes eigentlich ist, wie man in das Reich Gottes hineinkommen kann und was unsere Verantwortung ist und was wir dann tun werden im Reich Gottes und wie man sich auch disqualifizieren kann. Und das ist auch sehr wichtig zu begreifen. Und diese Stelle, oder vielmehr diese Broschüre, die weist auch darauf hin, dass es in der Tat Gottes Wille ist, sich durch den Menschen zu vermehren. Und ich möchte zum Abschluss kurz ein wenig zitieren, angefangen auf Seite 18 unserer kostenlosen Broschüre. Und wenn Sie diese Broschüre noch nicht haben, dann bitte bestellen Sie sich ein kostenloses Exemplar. Und wenn Sie sie haben und seit einiger Zeit schon nicht mehr gelesen haben, lesen Sie sie erneut. Auch gerade im Hinblick auf diese beiden Predigten, die ich Ihnen gegeben habe. Und so heißt es hier in Vers, oder vielmehr auf Seite 18, in unserer Broschüre unter der Überschrift, Gott vermehrt sich selbst. Jene unter Ihnen, die mit uns vertraut sind, wissen, dass wir diese Wahrheit bereits eine lange Zeit predigen. Herbert W. Armstrong, das verstorbene menschliche Oberhaupt der weltweiten Kirche Gottes im 20. Jahrhundert, verfasste ein Buch mit dem Titel Mystery of the Ages, dessen deutsche Übersetzung den Titel Geheimnis der Zeitalter trägt. Auf Seite 170 der Originalfassung und auf Seite 148 der deutschen Ausgabe schrieb er, und wir zitieren, überlegen wir, wozu Gott überhaupt den Menschen geschaffen hat. Gott vermehrt sich durch den Menschen. Er erschafft im Menschen den vollkommenen, heiligen, gerechten, geistlichen Charakter Gottes. Und das soll wiederum Voraussetzung werden für die Wiedererrichtung der Regierung Gottes auf der ganzen Erde. Und ferner Voraussetzung für die Erschaffung von Milliarden Gottwesen. Und dann sagen wir hier, dass die Erkenntnis, dass es im Potenzial des Menschen liegt, Gott zu werden, das haben über die Jahrhunderte auch mehrere christliche Autoren erlangt und gepredigt. Und dann werden einige hier zitiert, wie zum Beispiel Clemens von Alexandria, der glaubte, dass Jesus Gott war. Und wenn Christen Christus imitierten, würden auch sie vergöttlicht, göttlich, unvergänglich und ewig. Und dann heißt es, Christus war in der Tat der göttliche Logos gewesen, der zum Menschen wurde, sodass sie von einem Menschen erfahren mögen, wie man Gott wird. Und dann schreiben viele andere, wie zum Beispiel der Maximus, der Bekenner, oder Theophilus, der lebte so von 115 bis 181 nach Christus, dass ein Mensch, der mit den Wegen Gottes im Einklang lebt, die Unsterblichkeit empfängt und Gott wird. Also alle diese Autoren haben dies durchaus anerkannt. Interessant ist, dass auch der katholische Katechismus dies lehrt. Nun, das wissen die meisten Katholiken scheinbar nicht. Oder wenn sie mal davon gehört haben, haben sie nicht so recht verstanden, was eigentlich da gelehrt wird. Und es wird auch nicht sehr betont. Aber gleichwohl, wenn sie sich einen katholischen Katechismus holen, den ich hatte oder habe, ist von 1994, dann wird dort Folgendes gesagt. Das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. Dazu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und, an Kindesstatt angenommen, zum Sohn Gottes werde. Das Wort Gottes wurde Mensch, damit wir Gott werden können. Weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen zu Göttern zu machen. Und dann wird hier auf Thomas von Aquin verwiesen, im Hinblick auf diese letzte Aussage. Das ist das, was die Bibel lehrt. Gott vermehrt sich durch den Menschen. Das ist der Grund, warum sie erschaffen worden sind, warum sie heute existieren, damit sie zu einem verherrlichten Gottwesen werden können, im Reich Gottes, in Gottes Familie. Wenn Sie diese Wahrheit erkannt haben, dann verstehen Sie auch, dass nichts, was in Ihrem Leben geschieht, wenn Sie von Gott gezogen werden, in Anführungszeichen Zufall ist. Mit anderen Worten, das ist halt so passiert und man braucht sich darüber keine Gedanken zu machen. Nein, Gott beobachtet sie. Er lässt Dinge zu, er bringt manchmal Dinge zum Tragen. Alles dies, um sie dafür zu qualifizieren, um ein Mitglied in seiner Familie zu werden. Der Vater erzieht seine Kinder zu ihrem Besten. Denken wir daran und machen wir uns der Verantwortung bewusst, die uns Gott gegeben hat, der Verantwortung auch ein Licht zu sein anderen gegenüber, damit wir zu einem Gottwesen werden können in seiner Familie. Denn Gott hat den Menschen erschaffen nach seinem Bilde, um sich durch den Menschen zu vermehren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.
Thank you.